Seht, das ist nun das Los dieses Letzten. Und dieser ist auch der Einzige, den von allen den Gestrandeten ein anderes Schiff in 2 Tagen noch lebend aufnehmen wird. Darum, dass er Kunde brächte, was da geschehen. Und dieser ist auch der Einzige, der sich wenigstens auf dieser Insel meiner ein wenig zu erinnern angefangen. Und so lassen wir diesen allda erwarten seine Rettung und wollen nun sehen, wo denn die Plätte sich befindet. Nun, da seht her, da schwimmt die Plätte. Seht, auch hier ist kein Mensch mehr vorhanden, sondern einige Knochen sind mit einem Stricke an ein Brett befestigt und gleichfalls dort in der Mitte der Plätte eine verkorkte schwarze Flasche. Der letzte hat nämlich den Untergang des Schiffes wie seinen eigenen niedergeschrieben und befestigte denselben samt der Flasche ebenfalls mit einem Stricke an ein Brett. Bei welcher Gelegenheit er schwächlich, unvorsichtigerweise mit einem Fuß ins Wasser tauchte und so sich noch einige Zeit mit den Händen am Brette haltend erhielt, dass ebenfalls ein feinschmeckender Hai ihm den halben Leib abriss und endlich auch die andere Hälfte verzehrte. Nun seht, sind wir mit unserer Schifffahrt gänzlich zu Ende. Und da nach eurem Sprichworte sogar der Tod seine Rechte verloren hat, allda nichts mehr ist, so wollen auch wir da hier unsere Schaurechte aufgeben, wo der Tod uns alles aus den Augen geraubt hat und uns daher ein wenig fürbass auf unserer wasservorstellenden Tafel umsehen. Ob nicht für euch irgend etwas Denkwürdiges zu schauen in schon schwimmender Bereitschaft sich befindet? Nun, das seht her. Da schwimmt ja eben ein englisches Linienschiff daher. Es ist außer den Matrosen und dem Steuermanne nichts Lebendes am Verdecke zu erschauen. Ihr möchtet nun wohl wissen, was seine beteerten Bretter umschließen? Nun, so seht her. Ich werde nun über dieses Schiff ein Epheta donnern. Und sogleich wird das Schiff, als wäre es von Glas, durchsichtig werden. Und sein Inhalt wird euch schauerlich genug in die Augen springen. Und so sage ich denn Epheta. Seht, jetzt und urteilet, was es da hier ist und gibt. Seht, in den unteren Räumen des Schiffs eine Zahl von 300 Menschen mit schweren Ketten belegt, beiderlei Geschlechts, beinahe ganz nackt. Betrachtet ihre Leiber, wie abgemagert sie sind. Zählet die blutunterlaufenen Striemen und betrachtet die elende Kost, die ihnen nicht etwa von Tag zu Tag, sondern von Woche zu Woche für die Person in einem kaum dritthalb Pfund schweren Steinbrode nebst einem Maßkruge faulen Wassers gereicht wird. Seht, wie dort in einem Winkel ein ältlicher Mann, an dessen Füßen sich schon einige Ratten versucht haben, den hereintretenden gefangenen Wärter um den Tod bittet. Seht dahin, in einem anderen Winkel, eine wahre weibliche Venus, nach eurem Schönheitsbegriffe, um ihre weichen Arme Ketten angelegt, ängstlich schreien und flehen, dass man sie doch ins Meer werfen möchte oder ihr doch nur wenigstens eine Hand freizugeben, dass sie sich den beißenden Unrat von der Nase schaffen könnte. Allein, was tut der Wärter? Er nimmt einen scharfen Besen und hält ihr denselben vor die Nase, dass sie sich reinigen sollte. Auf diese Art zerkratzt und beschmiert er ihr das ganze Gesicht, dass dasselbe endlich voll Geschwüre und Eiter wird. Und wenn sie über solche Behandlung klagt, so wird sie noch obendrein gezüchtigt. Seht hinab zu ihren Füßen, oh, diese zarten Füßchen. Wie waren sie erst vor 3 Wochen im hohen Ansehen bei einem geilen und reichen englischen Prasser? Allein, da dieses Mädchen zu verführen, seine reichen Versprechungen wenig ausrichteten, so wusste die Niederträchtigkeit seiner Rache, solche Luft und solchen Weg zu machen, dass er dieses arme Mädchen wegen eines erdichteten, vorgegebenen, bedeutenden Diebstahls durch eine geheime Bestechung der geschworenen Richter dahin brachte, dass ihr sie soeben jetzt seht. Und so wie diese Arme hier deportiert wird als Verbrecherin, sind noch einige in dieser Gesellschaft. Und seht da gerade in dem entgegengesetzten Winkel einen noch ziemlich jungen Menschen angeheftet, der, da er der einzige Erbe eines reichen Mannes war, nach dem Tode seines Vaters von seiner eigenen Mutter mit der Hilfe eines ihrer schändlichen Liebhaber auch daher gebracht worden ist. Wir wollen seine Geschichte nicht weiter verfolgen, sondern einen Rückblick machen auf die schönen zarten Füße unserer schönen Gefangenen. Seht, wie sie emsig springen, um das Schiffs Ungeziefer abzuwehren, mit ihren Füßen nicht ebenfalls den Versuch zu machen, wie mit den Füßen jenes Alten. Und seht nur hinab, noch tiefer zu ihren Füßen, wie sie sich schon durch ihren Fleiß ein ganzes förmliches Rattenpolster bereitet hat. Und meinet ihr, dass die faulen Schiffsbestien hinabgingen, wenigstens das getötete Ungeziefer aus dem Schiffe zu räumen? Oh nein, das tun sie ja nicht. Dafür rauchen sie diesen unglücklichen Teil des Schiffes lieber täglich mit Teer aus, um dadurch einer allfälligen Schiffskrankheit vorzubeugen. Ihr werdet euch freilich denken, solche Unmenschlichkeit geht über alle Begriffe. Und es müssen doch Ärzte und Priester dafür sorgen, dass die allfälligen äußeren Gesetze beobachtet werden möchten. Ich sage euch aber, dass in England jedes Schiff, wie es den Hafen verlässt, keine anderen Gesetze hat als das Lebendige des Kapitäns. Und es dauert nicht lange, so blasen sämtliche Schiffsbehörden in ein Horn. Und so herrscht auch oft nur eine Niederträchtigkeit unter einem und demselben Verdecke. Auch braucht's nicht mehr, als wie es eben hier der Fall war, dass eine solche junge, schöne Deportierte den wilden Leidenschaften der oft betrunkenen Befehlshaberschaft nicht Gehör gibt und sich zu allen erdenklichen geilen Niederträchtigkeiten gebrauchen lässt, so ist ihr für diese Welt bedauerungswürdigstes Urteil. schon gesprochen. Seht, jetzt werdet ihr schon einsehen, warum da das Ungeziefer nicht aus dem Schiffe geschafft wird. Aber das ist noch nicht das Einzige, was eine solche arme Deportierte auszustehen hat. Es werden ihr obendrauf noch von ihren Mitgenossen beiderlei Geschlechts oft die grässlichsten Verwünschungen zugeheult, da es nur an ihr gelegen wäre, ihnen ihr Schicksal erträglicher gemacht zu haben. Und seht euch noch ein wenig herum in diesen Trauergemächern und geht jetzt mit euren Blicken herauf in die glänzenden Gemächer der Schiffsherren. Seht, wie es da toll und voll zugeht. Aus ihren Bechern sprüht schäumender Wein. Man schreit ein Lebe hoch ihrem Befehlshaber zu. Und einer darunter schreit auch, es lebe unsere schöne Gefangene. Und alle stimmten wie von einem Wahnsinn ergriffen ihm beifällig zu. Und seht, nun stecken die Häuptlinge ihre Köpfe zusammen. Was möchten sie wohl im Sinne haben, werdet ihr fragen? Kümmert euch nicht dieses Geheimnisses, denn es enthält nichts anderes als einen schlauen Kniff, um die arme Schöne zu gewinnen. Und was meinet ihr, worin dieser Kniff wohl besteht? Seht, dieser Kniff besteht in nichts anderem als in dem. Die Holde wird nun also bald von ihren Fesseln befreit und sogleich unter wirksame ärztliche Pflege gebracht. Da sie nun wiederhergestellt ist, so wird ihr ein förmlicher Heiratsantrag gemacht. Vermöge welchem sie das Weib eines oder des anderen Schiffsherrn werden kann. Die Arme sieht den feinen Betrug nicht ein. Durch die Höllentortur der unteren Gemächer zu sehr erschreckt und verbindet sich unter einer falschen Einsegnung nicht etwa des Priesters, sondern eines verkleideten Schiffssoldaten. Auf diese Weise gebraucht sie nun ihr Scheingemahl und zur Nachtzeit tritt an seine Stelle nach Willkür ein anderer. Und also wird dann unsere arme Gefangene unbewusst zu einer Schiffshure. Es geht ihr freilich für den Magen nichts ab. Und sie ist in der glücklichen Idee, dass sie da ihr Glück gemacht habe. Aber die Augen werden ihr erst in Botany Bay, an einer Küste Australiens, geöffnet. Da sie gleich den anderen Verbrechern der lebenslänglichen Geißelung preisgegeben wird. Das Schicksal dieser Unglücklichen folgt in der siebenten Stunde.